Im Vorfeld habe ich ein Thema eben in mir hineingetragen und wir sehen den Titel da, Immanuel. Ein Thema, das natürlich jetzt eben auf die Weihnachtszeit hin. Und ich denke, wir kennen wahrscheinlich den Begriff Immanuel und wissen, dass der auch kommt, eben aus dem Evangelium von Matthäus. Und ich möchte darum auch mit dem starten, dass wir mit dem Text auch beginnen und miteinander Matthäus 1, Vers 18 bis 24 würden lesen. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Es ist immer wieder eine sehr ergreifende Geschichte. Wenn wir das lesen, irgendwie wird es so warm ums Herz. Wenn wir einfach sehen, unser Herr, und uns dann das bildhaft vorstellen als Kind. Und wir haben ja diese vier Evangelien. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon gefragt habt, warum haben wir denn vier Evangelien? Warum haben wir nicht einfach ein Evangelium und da ist einfach alles drin? Wäre irgendwie praktischer, oder? Nun, ich habe auch manchmal darüber nachgedacht und habe natürlich auch einiges dann gelesen und gehört. Und ganz interessant ist ja, wenn wir gerade in den Apostelgeschichte lesen, letzthin war ich wieder intensiv damit auch beschäftigt, dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass vor allem die Aufgabe der Apostel war, Zeugen zu sein. Ihr seid meine Zeugen, oder? Ausgehend von Jerusalem bis dann ans Ende der Welt. Zeugnis zu geben, nämlich Zeugnis vom Leben Jesu, aber auch von seinem Sterben und vor allem natürlich von seiner Auferstehung. Und die Evangelisten, die die Evangelien geschrieben haben, sind eben Zeugen. Sie geben ein Zeugnis ab. Wir haben ein geschriebenes Zeugnis vom Leben des Herrn Jesus. Und nun mag sich der ein oder andere vielleicht erinnern, es gibt eine Stelle im 5. Mose, Kapitel 19, da geht es nämlich um das Zeugnis geben. Wie viele Zeugen braucht es mindestens vor einem Gericht, damit das angenommen wird? Mindestens zwei, oder? Das heißt, zwei oder drei, oder? Aber mit einem Zeugen, das gilt nicht vor dem Gericht. Das ist interessant, oder? Wir haben nämlich zwei und zwei Zeugen, sogar doppelt bezeugt. Und ich weiß nicht, ob ihr schon nachgedacht habt, aber es gibt einen Unterschied. Wir haben den Matthäus und wir haben den Johannes. Zwei Zeugen und die sind Apostel. Und dann haben wir noch zwei andere Zeugen, den Markus und den Lukas, die waren nicht Apostel. Die sind Propheten, neutestamentliche Propheten. Der Lukas im Speziellen hat ja auch wirklich viel untersucht, nachgefragt, Fakten zusammengestellt, um dann eben das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte dann zu schreiben. Wir haben also zwei und zwei Zeugen. Und interessant ist, dass einer der Apostelzeugen und einer der Prophetenzeugen uns über die Geburt Jesu erzählen. Nämlich der Markus und der Johannes erzählen uns nichts von der Geburt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, was das Ziel, was der Charakter eines Evangeliums ist. Und es ist immer sehr hilfreich, wenn ich jetzt das Matthäus-Evangelium nehme, dass ich mir bewusst bin, dass Matthäus, inspiriert durch den Heiligen Geist, einen ganz speziellen Sicht uns geben will über den Herrn Jesus Christus. Nämlich ihn als König, ihn als Messias, als der vorhergesagte König, der kommen wird. Als der Gesalbte, Messias heißt ja der Gesalbte. Und so kann man das Evangelium lesen und man sieht dort ganz speziell diesen Schwerpunkt, auch in der Geschichte, oder von der Menschwerdung. Ist ja interessant, dass hier, es ist dann wie eine Selektion, das heißt also jeder Evangelist hat eigentlich aus dem ganzen Wissen, das er hatte, hat eigentlich eine Selektion gemacht, hat eine bestimmte Sache herausgenommen, das andere nicht beschrieben. Und es ist ja nicht so, dass sie sich irgendwie widersprechen. Manchmal scheint es fast wie ein Widerspruch vom einen Evangelium zum anderen. Es ist nie ein Widerspruch, es ist immer eine Ergänzung oder eine andere Sichtweise. Wie wenn man zwei Zeugen hat bei einem Unfall, dann beschreiben die nicht ganz genau gleich diesen Unfall, weil sie in unterschiedlichen Gesichtswinkeln einnehmen und dann etwas anders beschreiben. Aber sie beschreiben das Gleiche. Und so haben wir also hier das spezielle Zeugnis des Matthäus von Jesus als der König, primär natürlich der König der Juden, aber natürlich auch als der König der Könige. Dieses Zitat nun hier vom Propheten, wie wir das gelesen haben, ist aus Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Es wird dort gesagt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Über diesen Begriff Jungfrau hat man natürlich dann debattiert. Und ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass ja das meiste, was zitiert ist im Neuen Testament, das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, das meiste, was zitiert ist, ist aus der griechischen Übersetzung von Anno Dazumal. Da gab es ja diese sogenannte Septuaginta. Und dann wurde das von dort her direkt zitiert und nicht vom hebräischen Text. Und in der Septuaginta-Text, da ist es ganz klar, das ist wirklich der Begriff für Jungfrau. Wenn man jetzt den hebräischen Text nimmt, dann hat man dort einen Begriff, der sowohl für Jungfrau als auch einfach für eine junge Frau sein könnte. Das war ja dann der große, zum Teil Streit oder Einwand auch von den Juden, die dann irgendwie gesagt haben, ja, das ist nicht so zu verstehen, oder? Das ist einfach eine junge Frau hier im Text hier von Jesaja. Aber interessant ist, dass wirklich von diesem griechischen Übersetzung das genommen wird und dort wirklich von Jungfrau die Rede ist. Weil das war ja wirklich etwas vollständig Einmaliges. Etwas darüber wird auch heute immer wieder gespottet. Und das muss man sich gut überlegen. Was hier steht, ist, ein Wunder ist hier geschehen. Etwas, das es eben im Normalfall nicht gibt. Eine Jungfrau wird im Normalfall nicht schwanger. Das wissen wir alle. Und so ist das wirklich ein absolutes Wunder, das hier beschrieben wird. Ich komme nachher nochmals darauf auch zurück. Und dann geht er weiter und sagt, und wird einen Sohn gebären, man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und dann ist interessant, Immanuel ist ja aus dem Hebräischen. Immanuel, also mit uns, Gott. Das heißt, ist auch interessant, dass ja Jesus gar nicht Emmanuel genannt wurde, oder? Ist auch immer wieder eine Frage, aber warum hat man dann ihn nicht Manuel gesagt oder Emmanuel? Oder Manuel kommt ja aus diesem Namen, sondern Jesus, oder hat er ja den Namen. Wird auch vorher gerade gesagt, man soll ihn Jesus nennen, weil Jesus ist ja der Name, der eben darauf hinweist, auch aus dem Hebräischen, Jehoshua, also Jahwe oder Gott ist Retter, er ist unser Retter. Also Jesus, der Begriff Jesus sagt eben, er ist unser Retter. Und Immanuel ist eigentlich mehr, oder nicht im Sinne jetzt von den Namen, so wie er benannt werden soll, sondern eben von dem, was er eben war und ist, nämlich Gott mit uns. Und wenn wir darüber nachdenken, Gott mit uns, was heißt das wirklich? Wir wünschen ja alle, dass Gott hier ist. Seine Präsenz wünschen wir. Und in Jesus Christus war Gott wirklich sichtbar unter den Menschen. Gott selber war Mensch geworden. Und das ist eigentlich das Größte der Geheimnisse. Also wir möchten darüber nachdenken, was das eigentlich genau heißt. Das heißt, wir müssen natürlich zuerst auch mal verstehen, wer ist denn überhaupt Gott oder wie ist denn Gott? Und ich habe dabei eben eine Zeichnung zeigen wollen. Sonst müssen wir dann den Flipchart noch besorgen, der auch nicht gerade in der Nähe ist. Ja. Legen wir es hin. Ich beginne vielleicht mal mit dem, es ist das Modell mit dem Kreis. Wir haben das sicherlich auch schon mal gesehen, oder? Wir haben einen Kreis, das ist Gott. Und in diesem Kreis haben wir drei Kreise und die überschneiden sich, oder? Das kennen wir noch aus der Mengenlehre, oder? Sicher alle auch mal gehabt, oder? Bei zwei Mengen, oder? Die sich überschneiden, oder? Und dann die Elemente, wo gehören die hin? Und das ist so das Modell, das ich hier eigentlich zeigen wollte und vielleicht klappte das dann noch. Und wenn wir darüber nachdenken, so hat sich Gott ja offenbart, auch im Alten Testament, als der Gott, der alles erschaffen hat und als der eine Gott. Und wir sind ja alles Monotheisten, eben, wir glauben an einen Gott, wir glauben nicht an mehrere Götter, oder? Und doch ist es so, dass wir eigentlich mit der Offenbarung im Neuen Testament eben auch von drei göttlichen Personen reden, oder? Von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Und hier ist nun ein bisschen die Schwierigkeit für uns, überhaupt das irgendwie richtig einzuordnen. Und was heißt denn das jetzt, Gott mit uns und dass Gott in Christus eben Mensch geworden ist? Wie ist das denn nun möglich und wie hängt das denn zusammen? Auf der einen Seite sehen wir, dass Gott sich im Alten Testament, ja, jetzt haben wir es geschafft, das ist sehr gut. Können wir gerade noch einen Schritt weitergehen, dass der Text? Jawohl, genau. Gott hat sich im Alten Testament mit verschiedenen Namen offenbart. Einer der Namen, der erste eigentlich, gerade in 1. Mose 1,1, ist Elohim. Sicherlich auch schon gehört. Es gibt auch so ein Lied, da kommen alle diese Namen auch vor. Und Elohim ist noch interessant, ist auch eine Pluralform, also die Endung Him, oder, ist eine Pluralform. Und auch in diesem ersten Kapitel sagt ja Gott dort auch, lasset uns Menschen machen zu unserem Bild. Ist ganz interessant, dass hier eigentlich bereits auf der einen Seite die Einheit Gott als einer und auf der anderen Seite doch irgendeine Pluralität innerhalb Gottes. Und wir müssen auch sagen, auch wenn man das versucht zu erklären, das ist irgendwo auch ein bisschen ein Geheimnis. Wir kommen sicherlich da auch an Grenzen von unserem Erkennen. Wir können logischerweise Gott nie komplett erkennen. Das geht gar nicht, weil Gott steht ja weit über uns. Sonst wäre er ja nicht Gott. Aber Gott hat sich offenbart. Er hat sich im Wort offenbart und er hat sich in Jesus Christus uns offenbart. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir das haben dürfen. Und so gibt es da noch verschiedene Begriffe. Adonai ist mehr der Herr, der Gebieter. Oder Yahweh, der große Ich Bin. Oder der Bundesgott, der Gott, der den Bund eingegangen ist mit Israel und der den neuen Bund verheißen hat, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Also wir glauben an einen Gott und wir können wirklich hier auch sagen, dass es mit dem sogenannten Schema Israels, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Nennt das das Schema Israel, oder? Das ist von 5. Mose zitiert. Der Herr ist einer. Und doch, darf ich hier wieder probieren? Ja. Und doch ist es so, dass wir also drei Personen offenbart haben. Nun haben natürlich die Christen auch die in den ersten Jahrhunderten irgendwie gerungen mit dem, und versucht, das irgendwie systematisch zusammenzustellen, irgendwie begrifflich fassbar zu machen. Und die Schwierigkeit ist, dass bei den göttlichen, wenn wir von drei göttlichen Personen reden, dass wir eine bestimmte Vorstellung von einer Person haben. Oder? Thomas ist eine Person, ich bin eine Person. Nun, wir sind irgendwie klar abgetrennt. Nun, wenn wir das in einer Ehe anschauen, bei Mann und Frau, da haben wir irgendwie eine bestimmte Einheit. Sie bilden eins. Und ich sage jetzt mal so, in einer schwachen Art und Weise kann vielleicht die Ehe und diese Einheit von Mann und Frau etwas darstellen von dieser Einheit hier innerhalb Gottes. Aber ich sage jetzt wirklich nur schwach, weil Gott ist Geist und es ist hier eine geistige, gegenseitige Durchdringung. Das ist etwas, das wir vielleicht nicht ganz verstehen können. Ich möchte euch dazu mitnehmen in Evangelium von Johannes, um das irgendwie ein bisschen verständlich zu machen, weil das ist ganz wichtig auch, dass wir überhaupt unser Gottesbild verstehen können. Ich denke, gerade wenn wir zum Beispiel mit Zeugen Jehovas reden, dann werfen die uns vor, sagen, ja, ihr habt ja drei Götter. Und das kommt aus dem Altertum und dann können sie da schön aufzählen, woher das kommt, oder? Und dann sagen wir, nein, wir haben nicht drei Götter, wir haben einen Gott. Es sind drei göttliche Personen, die sind aber irgendwie miteinander, bilden sie eine Einheit und man hat eben aus dem Griechischen hat man dann früher dem gesagt, das sind sogenannte Hypostasen. Nicht, weil der Begriff Person ist für uns zu sehr abgegrenzt. Und das ist ein bisschen schwierig vielleicht dann zu verstehen. Aber wenn wir diese Johannes-Evangelium-Stellen lesen, aus Kapitel 14, können wir vielleicht ein bisschen mehr verstehen, was damit vielleicht gemeint ist. Wir erinnern uns, hier ist der Philippus. Der Philippus spricht zum Herr, Herr, zeige uns den Vater und das genügt uns. Also Philippus hat irgendwie die Vorstellung klar gehabt, ja, der Vater irgendwo und jetzt wäre es schön, wenn du, Jesus, oder uns zeigt, den Vater zeigen könntest, irgendwie den Himmel ein bisschen öffnen und dann könnten wir den Vater sehen, oder? Und jetzt kommt diese ganz interessante Antwort, völlig verblüffend. Und er sagt eigentlich, so lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also wenn wir den Herrn Jesus betrachten, sehen wir den Vater. An anderer Stelle sagt er, der Vater und ich, wir sind eins. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Das ist eigentlich das hier. Glaubst du nicht, dass ich der Sohn im Vater bin und der Vater in mir. Das ist dieses Gemeinsame, das wir hier lesen. Können wir das verstehen? Kannst du das verstehen? Verstehen können wir das nicht, oder? Das ist auch klar. Wir können es irgendwo versuchen zu erfassen. Und dann geht es weiter. Und ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand, das ist eben der Heilige Geist, geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Also der Heilige Geist, die dritte Person, er wird gesandt vom Vater und vom Sohn, damit der Heilige Geist in uns sei. Und das ist ja auch zu Pfingsten geschehen, dass der Heilige Geist gekommen ist und jetzt in unseren Herzen wohnt. Das ist ja auch etwas ganz Spezielles. Sobald wir an den Herrn Jesus glauben, unser Leben ihm übergeben haben und von Neuem geboren worden sind, dann lebt der Heilige Geist in uns. Und er gibt uns die Kraft, er erneuert uns auch. Er begleitet uns, er tröstet uns. Er vertritt uns auch, heißt es im Römerbrief. Also Vers 17 sagt dann das nochmals, und den Geist der Wahrheit, der die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also der Heilige Geist wird in uns sein. Und nun kommt das ganz Interessante, dass ein Vers später sagt dann der Herr Jesus, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Ja, jetzt hat er doch gesagt, der Heilige Geist kommt zu uns und wohnt in uns. Und jetzt sagt er, kommt zu uns. Noch spannender wird es dann im Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und meinem Vater wird ihn lieben. Und wir, also der Vater und der Sohn, wir werden zu ihm kommen, also zu jemandem, der glaubt oder und er gläubig ist, und Wohnung bei ihm machen. Da können wir das jetzt verstehen. Jetzt hat doch gerade vorher gesagt, er schickt den Heiligen Geist, damit er in uns wohnt. Und der Vater und der Sohn sendet ihn. Dann sagt Jesus, ja, ich komme zu euch. Und jetzt sagt er, der Vater und wir kommen, um Wohnung zu machen. Das ist genau das hier. Das ist das. Das können wir nicht verstehen, oder? Natürlich ist Jesus Christus als auferstandener Mensch, ist jetzt im Himmel. Gleichzeitig im Geist ist er aber hier. Und gleichzeitig wohnt er in deinem Herzen, durch den Heiligen Geist. Das ist, ich sage jetzt mal, ein Teil des Geheimnisses, das wir wahrscheinlich auch nicht richtig verstehen können. Aber ich glaube, es ist irgendwie wichtig, dass wir uns einfach auch damit beschäftigen. Dass uns irgendwie bewusst ist, ja, wer ist denn Gott? Welchen Gott beten wir denn hier an? Und dann kommen wir zu dem Teil, probieren wir es da wieder, jawohl, von der Menschwerdung, ich habe jetzt gesagt, Menschwerdung des Logos. Das Wort Logos habe ich aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel. Dort lesen wir nämlich, dass zu Beginn eben das Wort war, das Wort heißt Logos, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist ja die Menschwerdung. Das heißt also, der ewige Sohn Gottes ist Mensch geworden in der Zeit. Das heißt also, Gott, so wie wir vorher betrachtet haben, ist ewig. Das können wir auch nicht verstehen, oder? Was heißt denn da? Das ist einfach ohne Zeit. Zeitlos, oder? Wir sind ja irgendwie der Zeit unterworfen. Aber Gott ist nicht der Zeit unterworfen. Er hatte die Zeit gemacht. Also er steht über der Zeit. Also ewig. Aber Jesus als Mensch ist tatsächlich in der Zeit und an einem bestimmten Ort Mensch geworden. Und da kommen wir jetzt zu diesem Geheimnis. Ich möchte dazu die Verse aus dem Philipperbrief lesen. Vielleicht vorher noch hinweisen auf Kolosser 1,15. wo wir auch lesen, dass er das Bild oder das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Das heißt, wir haben ja auch im Alten Testament die ganz klare Anweisung in den Geboten, das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Oder es war verboten, ein Bild zu machen von Gott. Und ich denke, es war eben genau deshalb, weil Gott Mensch geworden ist. Klar, damals noch vorher. Weil wir kein Bild machen dürfen von diesem Gott. Weil in Jesus Christus haben wir das Bild. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Gott ist unsichtbar, Gott ist Geist. In Jesus Christus wurde er sichtbar. Ich denke immer wieder, es wäre eigentlich wunderbar gewesen, wenn wir mit den Jüngern mitgepilgert hätten und bei Jesus gewesen wären, oder? Ich denke immer wieder, das wäre so etwas, das lässt das Herz höher schlagen, oder? Wenn wir mit Jesus hätten gehen können. Aber wir dürfen wissen, er ist durch den Geist, ist er auch mit uns da. Er ist jetzt da. Und so möchte ich hier einen Schritt weitergehen und über dieses Geheimnis der Entäußerung oder eben Erniedrigung vielleicht auch ein bisschen nachdenken. Wie ist das möglich, dass der ewige Gott, der alles erschaffen hat, und je mehr wir ja heute wissen, oder, über die Galaxien, umso größer wird Gott für mich. Je mehr wir wissen über den Mikrokosmos, je mehr wir wissen auch, wie wir beschaffen sind. Und ich habe jetzt gerade nochmals meinen Vortrag da überarbeitet weil ich da in Ecuador nochmals darüber rede, über die DNA, also die Information, die Erbinformation, die Gott in uns kodiert hat. Das ist ein absolutes Wunder, oder? Das ist, also wer ein bisschen von Informatik etwas versteht und dann beginnt zu schauen, wie Gott das kodiert hat, dass ein Programm von einem unglaublichen Ausmaß, so mikroskopisch klein, man kann es gar nicht kleiner machen, es ist auf molekularer Ebene kodiert. Das ist einfach ein absolutes Wunder. Oder? Und je mehr je mehr die Wissenschaft hervorbringt an wirklichen Fakten, nicht an Theorien, oder? Theorie ist etwas anderes, aber je mehr sie an Fakten wirklich zutage schafft, umso größer wird mein Gott, muss ich sagen. Umso mehr staune ich, wie Gott das gemacht hat. Wir können ja das gar nicht vorstellen. Diese Galaxien, das ist ja unglaublich. Und alles hat eine Ordnung. Das ist ja das Wunderbare. Es ist nicht ein Chaos. Es ist eben nicht ein Chaos. Wenn Evolution und Urknalltheorie richtig wäre, wäre alles ein Chaos. Ordnung bildet sich nicht von selbst. Ordnung braucht Intelligenz. Sonst gibt es keine Ordnung. Und das ist etwas so, da muss ich sagen, das übersteigt meinen Horizont. Und dieser Gott wird ein Kind. Man muss sich das mal vorstellen, in Windeln gewickelt, heißt es im Lukas-Evangelium. Weil Lukas, der hat ja den ganz anderen Fokus. Lukas zeigt uns ja den Herrn Jesus als Menschen. Oder wenn ihr da mal durchgeht, dann seht ihr wirklich, Lukas hat immer wieder diesen Fokus, uns den Herrn Jesus zu zeigen als der Mensch, wahrer Mensch, hundertprozentig Mensch. Gleichzeitig blieb Jesus hundertprozentig Gott. Das ist auch wichtig. Dieser Gott wird zu einem Kinde völlig abhängig. Meine Kinder, alle die wir ja Kinder haben, wir wissen, diese kleinen Kinder, die sind doch vollständig abhängig von uns, von den Eltern. Die können nichts selber machen. Und genau so hat sich dieser Gott erniedrigt. Man muss sich das mal vorstellen, der uns erschaffen hat, ist Mensch geworden. Und so hat er sich in diese Abhängigkeit hineingegeben. Als Mensch, ist klar, als Mensch. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass alles auch immer wieder genau geführt war. Es konnte nichts passieren, einfach so. Herodes wollte Jesus als Kind töten, er konnte es nicht. Später wollten sie in Nazareth ihn über die Klippen stoßen. Konnten sie nicht, es war noch nicht Zeit. Er musste nicht auf diese Art sterben. Alles war genau klar in Grenzen gesetzt. Also er entäußerte sich. Nun, was heißt denn das jetzt, sich entäußern? Der ewige Sohn Gottes, dieses Logos, war Gott. Nun, diese drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die haben schon immer eine wunderbare gemeinsame Kommunikation gehabt. Haben die Liebe gegeneinander gehabt in aller Ewigkeit. Also all das, Kommunizieren, Liebe, das ist etwas Ewiges. Das gab es in Gott schon immer. Das ist nicht irgendwann mal entstanden, als Gott die Menschen schuf, sondern in Gott hat das schon immer so existiert. Und so gab es offensichtlich einen göttlichen Ratschluss, eben dass der Sohn freiwillig Mensch wurde. Wurde ich gezwungen. Nicht so, dass Gott der Vater gesagt hat, so, du musst jetzt gehen, oder? Hast keine andere Wahl. Sondern es kommt ganz klar aus dem Evangelium, dass Jesus freiwillig, also dass der ewige Sohn Gottes, ewig existierend, freiwillig das auf sich nahm und Mensch geworden ist. Nun, diese Entäußerung heißt eben, dass er freiwillig verzichtet hat auf die Ausübung seiner göttlichen Kraft. Er hat auch freiwillig seine göttliche Herrlichkeit verhüllt. Das heißt aber nicht, dass er aufgehört hat, Gott zu sein. Das ist auch wichtig. Jesus hat nicht sein Gottsein zurückgelassen. Er blieb immer Gott. Wir denken zum Beispiel daran, als der Lahme vor ihm heruntergelassen worden ist. Dann hat Jesus gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und er konnte diese Sündenvergebung aus sich heraus zusprechen. Und die, die dort waren, wussten ganz genau, das kann nur Gott, oder? Deshalb waren die ganz in Aufruhr, oder? Sagten, ja, das kann doch nur Gott. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und dann sagte er, ja, was ist einfacher, oder? Dass ich da jetzt sage, steh auf und geh? Oder deine Sünden sind vergeben? Klar, menschlich betrachtet ist das einfacher. Ich kann jedem sagen, deine Sünden sind vergeben. Aber zu einem Lahmen sagen, steh auf und geh, das kann ich nur sagen, wenn wirklich Gott, göttliche Kraft da ist. Und als Beweis dafür ist er dann aufgestanden. Das heißt also, seine göttlichen Eigenschaften, sein hundertprozentiges Gottsein hat er nicht zurückgelassen, aber wie verhüllt. Und wir denken zum Beispiel auch an den Berg der Verklärung, Matthäus 17. Da waren die drei Jünger mit dabei, so der innere, sagt man, der harte Kern, oder der Apostel, Petrus, Johannes, Jakobus. Und mit einem Male war Jesus ganz strahlend. Also mit einem Male war seine Herrlichkeit, konnten sie seine Herrlichkeit sehen, weil seine Herrlichkeit war eben verhüllt. Die anderen Menschen sagen, das ist ein Mensch wie jeder andere auch. Er ist doch der Sohn da von Josef, oder? Ja, irgendwas ging da schief da vor der Geburt, aber und sie hatten das sogar noch vorgeworfen, das ist auch ziemlich massiv dort im Johannes Kapitel 8. Und diese Herrlichkeit hat er irgendwie verhüllt. Das war eine Erniedrigung. So hat er sich erniedrigt. Und wir lesen jetzt aus Philipper 2 diese Stellen. Philipper 2, Verse 5. Und gleichzeitig wird das auch als Anwendung. Ihr sollt so gesinnt sein, nämlich eben demütig, sich selbst erniedrigend, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, eben in der Gestalt Gottes heißt, als er in der Ewigkeit Gott war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Also nur diese Erniedrigung, das Menschwerden, war schon eine unglaubliche Erniedrigung. Das können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Der ewige Gott, der alles erschaffen hat, der dich erschaffen hat, der dir überhaupt die Kraft gibt, dass du laufen kannst. Und dieser Gott wurde Mensch. Und dann heißt es aber, diese Erniedrigung ging dann weiter. Erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Nur als Mensch konnte er auch sterben. Und so ist es ganz wichtig, eben zu unterscheiden. Er als Mensch hat sich erniedrigt und als Mensch konnte er auch sagen, bezüglich der Wiederkunft, das wissen weder die Engel noch der Sohn, nur der Vater. Als Mensch hat er sogar seine Allwissenheit zurückgenommen, muss man sich vorstellen. Also er hat sich so erniedrigt, um schlussendlich sogar zu sterben. Nicht nur einfach zu sterben, irgendwie würdevoll, sondern schmachvoll. Der Tod am Kreuz können wir nur noch schwach nachvollziehen, dass das das Schmachvollste ist, das es überhaupt gab. Einen schlimmeren Tod konnte man sich nicht vorstellen. Und entwürdigenderen Tod. Das ist das, was er für uns getan hat. Also dieses freiwillige Verzicht und diese freiwillige Unterordnung. Er hat sich freiwillig auch Gott, dem Vater, untergeordnet. Immer wieder sehen wir das in den Gebeten auch. Und in diesem Ringen im Garten Gethsemane, als er gerungen hat. Er wollte nicht sterben als Mensch, das ist ganz klar. Und dann hat er aber klar gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und da sieht man jetzt diese göttlichen Personen. Eine Person zeichnet sich eben hier aus durch einen eigenen Willen. Eigene Persönlichkeit hat einen eigenen Willen. Und er hat ganz klar seinen Willen freiwillig untergeordnet. Das ist das Wunderbare. Das ist die wunderbare Weihnachten, muss man sagen. Wenn man darüber nachdenkt, was es ihn auch gekostet hat, überhaupt sich zu erniedrigen und dann diesen schweren Weg zu gehen. Man muss dann auch noch sagen, er, der wirklich Mensch geworden ist, heißt es sogar im Hebräerbrief, dass er gelernt hat, was es heißt, Gehorsam, hat den Gehorsam gelernt, heißt es dort. Nicht, dass er ungehorsam gewesen wäre, wie bei unseren Kindern, wir das immer wieder feststellen und wir müssen ihnen beibringen, wie sie gehorsam sein können. Er war nie ungehorsam. Aber als Gott musste er nicht gehorsam sein, oder? Das ist ja klar. Aber als Mensch war Jesus absolut gehorsam. Und er lernte, was heißt das Gehorsam in der Erfahrung. Das heißt eigentlich das. Also, das ist eine Erniedrigung, die wirklich staunen lässt. Etwas, das mich immer wieder auch bewegt, wenn ich sehe, wie Jesus dann auch, wenn er wandelt, müde wird, schlafen muss, er essen musste, sich all dem eigentlich unterworfen hat als Mensch. Um das schlussendlich für uns, für dich und für mich. Nun, mit dem möchte ich abschließen. Wie können wir das praktisch anwenden? Oder was heißt das jetzt für uns? Ich möchte einfach einen Aspekt rausnehmen. Nämlich das Staunen. Staunen vor diesem Mysterium. Mysterium ist ja etwas, das irgendwie verborgen ist. Und man kann sagen, ein Teil ist uns offenbart. Ein Teil dürfen wir sehen, ein Teil bleibt wahrscheinlich, sage jetzt mal so, etwas, das nur Gott schlussendlich in ihm ist, das wir nur zum Teil erkennen können. Aber ich möchte darauf hinweisen, auf etwas, das wir vielleicht heute eher ein bisschen Mühe haben, und das ist die Ehrfurcht. Und ich persönlich muss auch als Zeugnis geben, als guter Schweizer, muss ich mal sagen, habe ich natürlich absolut keine Ehrfurcht vor irgendwelchen Obrigkeiten. Und ich mag mich noch erinnern, das erste Mal, als ich in Spanien war, vor vielen Jahren, und da der König, oder, und dann war irgendwo so der König mal im Fernsehen kam, oder, da saßen dann die Leute gerade ein bisschen anders da. Da habe ich gedacht, was ist denn mit denen los, oder? Das ist die Ehrfurcht, die vor dem König haben. Und diesen Sommer in Thailand war es dann noch extremer, da hatten wir einen Taxifahrer, oder, und da gab es dann so alle, ich sage jetzt mal alle Kilometer wieder mal ein Bild vom König oder der Königin. Und das ist also kein Witz, oder? Aber der hat wirklich beim Taxifahren hat er kurz so gemacht, oder? Vor dem Bild, der König. Ja, ja, das ist also wahr. Und das ist diese Ehrfurcht, oder? Die vor dem König haben. Man darf also auch gar nichts Schlechtes sagen in Thailand. Und da hat mal ein Schweizer, weiß ich mal, wie viele Jahre ist das her, hat da mal wahrscheinlich ein bisschen zu viel getrunken und dann irgendwie über den König geschumpfen oder irgendetwas, der kam dann gerade ins Gefängnis, das war dann ziemlich eine mühsame Geschichte. Weiß ich, man ist jetzt freigekommen, schlussendlich aus Gnade, glaube ich. Aber da steht also der Tod drauf, oder? Also irgendwie, und das muss ich auch sagen, das ist in meinem persönlichen Glaubensleben, ringe ich immer wieder damit und sage, Herr, du weißt, ich habe irgendwie einfach als Eidgenosse, oder? Ich sage es natürlich nicht so, aber habe ich Mühe, oder Ehrfurcht einer Obrigkeit gegenüber zu empfinden. Und ich merke, dass das auch in meiner Beziehung zu dir, irgendwie muss ich das lernen. Ich muss lernen, wirklich Ehrfurcht vor Gott zu empfinden. Ich möchte dem auch sagen, wenn ich mich Gott nähere, eine gewisse heilige Scheu. Ich glaube, das sind auch Begriffe, die wir heute fast gar nicht mehr kennen. Ich weiß nicht, die Jungen, ob die überhaupt der Begriff Scheu, ob das überhaupt noch bekannt ist. Man kennt die Scheuklappen, oder? Das kennt man noch, oder? Von den Rössern. Aber irgendwie heilige Scheu, was heißt denn das überhaupt? Irgendwie hat man so, manchmal, oder, hört man so, ja, Jesus, so wie unser Kumpel, oder? Und ich meine, ich sag mal so, oder? Es ist ja wunderbar, dass der Weg zu Gott offen ist, oder durch Jesus. Und das ist etwas Wunderbares. Und Jesus selbst hat klar ausgedrückt, wir sind seine Freunde. Aber das Umgekehrte lese ich also nicht, oder? Dass wir da irgendwie so sagen können, ja, Jesus ist unser Kumpel. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, da ist für mich ein bisschen schwierig, weil er ist unser Herr. Natürlich darf ich mich Jesus in voller Zuversicht nähern. Und das ist auch ganz wichtig. Ehrfurcht heißt nicht Angst. Das ist auch ganz wichtig. Und da, denke ich, muss man das richtig einordnen können. Dass wir wirklich auch sehen, auf der einen Seite, wenn wir den Herrn Jesus als unseren Heiland angenommen haben, dann haben wir einen freien Zugang und wir dürfen gemäß Hebräer auch mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen. Wir dürfen mit einem unbeschwerten Herzen uns Jesus nähern. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind, das ist ganz klar. Aber ich denke, wir sollten immer bewusst sein, er ist Gott, er ist Herr, er ist der Gebieter. Er ist nicht unser Wunscherfüller. Das ist auch noch wichtig. Oder da gibt es mal, da sehe ich heute zum Teil ein bisschen eine, ja nicht nur heute, das ist immer wieder, ich glaube, das ist menschlich. Und das ist ja schlussendlich, wenn man ganz genau auch im Altertum, oder, die verschiedenen Götzenkulte studiert. Jeder Götze ist eigentlich ein Wunscherfüller, oder? Für eine bestimmte Sache, der eine für Macht, der andere für Sex, dieser für jeden hat man so einen Gott, oder, der seine Wünsche erfüllt. Das ist ganz menschlich, das ist in uns. Und Jesus ist nicht unser Wünscheerfüller, er ist unser Herr. Und es hat ihn unheimlich viel gekostet. Man muss sich das mal überlegen. Ich denke immer wieder, wenn wir die Schöpfung anschauen, Gott sprach und es war. Mal darüber nachgedacht. Gott sprach und aus dem Nichts war die ganze Welt da, oder? Die Pflanzen. Und so weiter. Aber Gott konnte nicht einfach sprechen bezüglich unseres Ungehorsams. bezüglich unserer Sünde, konnte er nicht einfach sprechen und sagen, gut, Schwamm drüber. Das wäre so unsere Taktik, oder? Sagen wir, Schwamm drüber, fertig, oder? Nein, er musste Mensch werden und als gerechter Mensch ohne Sünde, er ist der einzige Mensch, der keine Sünde, der weder Sünde hatte, noch Sünde kannte, noch Sünde tat, und das Sündenleben, das war wahrscheinlich so schon nicht ganz einfach, kann ich mir vorstellen, und dann aber doch so weit zu gehen, um sein Leben hinzugeben. Das Leben hinzugeben in Umständen, wo man über ihn gespottet hat, als er am Kreuz war, ihn wirklich miserabel behandelt hat. Und Jesus, er hat es ja dort gesagt, dass der Petrus mit dem Schwert kam, oder? Er denkst du, ich könnte nicht 10 Legionen rufen. Ich weiß nicht mehr, wie viele das waren. Also ein paar Legionen. Also, ich könnte nicht die rufen und die würden alle diese vernichten. Man muss sich das mal vorstellen, oder? Nein, er ist freiwillig. Und als sie gesagt haben, ja, komm jetzt runter vom Kreuz, er hätte runterkommen können. Wäre kein Problem gewesen. Aber er wollte dort sterben für uns, für dich, für mich. Das ist etwas Wunderbares. Und genau das sollte uns eben dahin bringen, in eine respektvolle Verehrung, eben in Gottesfurcht. Ich weiß, es ist einfach auch nicht ganz modern jetzt, diese Begriffe, aber ich denke, sie sind zeitlose Begriffe. Es ist etwas, das wir lernen müssen. Ich muss das lernen, ich merke das, ich muss das lernen. Und dass wir so auch Gott mit Dankbarkeit, mit Hingabe zu ihm kommen. Nun, ich kenne euch eben, einzeln habe ich mal ein bisschen geredet, ich kenne nicht jeden, ich weiß auch nicht, wie du zu Jesus selbst stehst, ob wir jemanden hier haben, der sagt, ja gut, das ist ja schön, was der da vorne da erzählt, aber für mich, das sind Märchen. Da möchte ich vielleicht nur das noch vom Hebräerbrief auch mitgeben. Dort heißt es nämlich, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu geraten. Also wenn jemand diesen Herrn Jesus nicht als Heiland kennt, dann muss man tatsächlich Angst haben. Dort heißt es wirklich, es ist furchtbar. Man muss sich mal vorstellen, man ist dann in der Gegenwart von diesem Gott, der sich so erniedrigt hat und sagt, was hast du mit meiner Gnade gemacht? Das muss man sich gut überlegen. Und da möchte ich einfach Mut machen, auffordern, wirklich sein Herz zu öffnen, diesem Herrn Jesus, der sich so tief erniedrigt hat, und alle diejenigen, die wir den Jesus angenommen haben, dass wir uns einfach auch vielleicht diesen Vers mitnehmen für vielleicht das Ziel fürs nächste Jahr, vielleicht. ich habe es mal für mich auch mitgenommen, weil wir sein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Also dass das einfach unser Wunsch ist, dass wir durch ihm dienen mögen, mit Ehrfurcht, eben in dieser gebührenden Haltung vor ihm, der eben der wahre und ewige Gott ist. Amen.